Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
BVB 12 Punkte, FCB 12 Punkte und dann gibt's nach 4 Spieltagen schon eine kleine Lücke in der Tabelle. Viel deutet schon jetzt auf einen Zweikampf in der Fußball-Bundesliga hin. Wir schauen uns heute beide Mannschaften etwas genauer an. Dazu sprechen wir unter anderem über den Fehlstart des VfB Stuttgart. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Und die 3-Runde komplett machen auch heute wieder Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Hallo.
Servus.
Und Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Hallo.
Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Ja, BVB, FCB 12. Dann 8 als nächstes in der Fußball-Bundesliga-Tabelle. Der Tabellendritte hängt schon ein bisschen zurück, VfL Wolfsburg. Also die ersten drei nicht so wirklich überraschend. Ich würde mal vorschlagen, wir machen so einen kleinen Quervergleich heute zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Habt ihr Lust drauf? Ihr habt hier keine andere Wahl. Volle Begeisterung. Habt ihr Lust drauf?
Wir werden dazu gezwungen.
Naja, muss man schon mal sagen, dass die Themen, es sind keine Themenvorgaben, sondern so Themenanregungen. Also das musst du dann wohl anerkennen jetzt, dass es hier keine Diktatur ist, sondern das Ganze vorher diskutiert wird.
Ich beuge mich trotzdem deinem Willen.
Okay. Willst du mal mit dem BVB ein bisschen anfangen, Konstantin?
Wo soll ich da anfangen, wo soll ich aufhören?
Ja,
der Club ist groß.
Kurz vielleicht, also ich meine, es hat zumindest einen Trainerwechsel gegeben bei Borussia Dortmund. Wir brauchen jetzt nicht groß die Unterschiede zwischen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel rausarbeiten, aber was anders ist im Vergleich zur Vorsaison, wie der BVB spielt, vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren.
Ja, die letzte Saison ist natürlich an sich erstmal ein schlechter Referenzpunkt, weil da lief ja nichts richtig so richtig ein und es war auch, sagen wir, spielphilosophisch ging das rauf und runter und am Ende hatte ja Klopp auch nicht so den richtigen Plan, dann auch selbst in der Rückrunde, wo es ergebnistechnisch besser lief, war das jetzt nicht unbedingt überzeugend, wenn man jetzt mal in Details reinschaut. Tuchel hat dann eben, als er jetzt übernommen hat, in diesem Sommer versucht, eben diesen BVB-Stil, den es in den letzten 7 Jahren eigentlich dann nur Klopp gab, mehr oder weniger, in Hochphasen sehr stark, dann in schlechten Phasen nicht so, also dieses sehr auf Gegenpressing fokussierte, dieses leicht chaotische, dieses sehr auf Intensität ausgelegte Spiel etwas abzuändern und ist eben dahin gegangen, dass es mehr auf Ballbesitz ist, mehr auf vor allem ruhigen Ballbesitz. Ich meine, es gab auch unter Klopp viele, viele Ballbesitzphasen, weil man ja doch dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt dann eigentlich so nach der ersten Meisterschaft eigentlich schon auch eine dominante Mannschaft wurde, weil sich dann viele verbarrikadiert haben gegen Dortmund. Aber Tuchel versucht eben, das Ballbesitzspiel etwas ruhiger auszulegen, dass die Zirkulation am Anfang im Aufbau, dass nicht sofort steil gespielt wird, sondern dass das hintenrum geht, dass man auch mehrmals querspielt über die Innenverteidiger und über die Sechser, dass man auch wieder zurückspielt notfalls, wenn sich keine Lücke auftut, also dass man wirklich abwartet, bis der Gegner reagiert und dann eben über die beiden Sechser Gündogan und Julian Weigel, der eingeschlagen hat, furios, über die beiden dann vor allem versucht. Dann ab einem gewissen Punkt, dann gibt es irgendwie so einen Trigger, dann irgendwann fängt man an, dann gibt es einen Steilpass, gibt es eine Verlagerung auf außen meistens und vor allem auf die linke Seite, in den linken Halbraum hinein, weil der normalerweise überladen wird mit eben Schmelzer als Linksverteidiger, der sehr hoch steht, mit Mkhitaryan als Linksaußen nominellen und auch mit Kagawa, der oft als Zehner eben in diesen Raum geht, dass die drei dann diese Seite oder diesen Raum da überladen. Man forciert auch viele Pässe in den Zwischenlinienraum des Gegners, also in den Raum zwischen Viererkette und Mittelfeldreihe, wo vor allem Kagawa dann seine Technik einsetzen kann, wo er sich sehr schnell drehen kann, Bälle weiterleiten kann, Situationen auflösen kann. Das ist ein Punkt im Aufbau und dann gibt es auch viele Verlagerungen, Seitenverlagerungen wieder auf rechts rüber, wo jetzt ja Matthias Ginter als Aushilfrechtsverteidiger schon mehrere Assists verbuchen konnte. Also es war erst so eine Notlösung, die man dann im Europapokal ausgepackt hat und das hat bisher sehr gut funktioniert, oder relativ gut funktioniert. Ginter ist trotzdem kein optimaler Rechtsverteidiger, aber man hat eben auf die Verletzungen von Piszczek und Dom reagieren müssen. Und der Rechtsverteidiger profitiert eben davon, dass er viele Seitenverlagerungen bekommt und dann eben relativ viel Platz hat und dann wieder nach innen legen kann. Also das sind so die, das ist so der Grundaufbau des BVB-Spiels.
Und der war gegen Hannover 96 am Wochenende.
Muss man dazu sagen. Also das ist jetzt in den Spielen bisher, sind das Prozesse, die passieren immer wieder.
Ja, und das war gegen Hannover 96 am Wochenende ja dann eigentlich alles, was du gesagt hast, exemplarisch zu sehen. Viel Geduld, viel über die linke Seite, also über die linke Seite wird eingeleitet, auf der rechten Seite wird dann verarbeitet, beziehungsweise die Hereingabe kommt dann meistens von rechts oder kam am Wochenende gegen Hannover 96 beim 4:2-Sieg von rechts. Ja, und dann in der Mitte halt einer, der das Ding reinmacht. Also das war ja eigentlich alles zu sehen jetzt auch am Wochenende.
War alles zu sehen am Wochenende, wobei es so war, dass das Spiel gegen Hannover etwas von der Norm abgewichen ist. Reus fehlte als Rechtsaußen. Muss dazu sagen, der Rechtsaußen, weil alles so nach links verschoben ist, normalerweise der nominale Rechtsaußen in Reus geht auch, ist mehr so ein Zehner dann eigentlich oft verkappt. Das heißt, also die rechte Seite ist dann doch relativ leer und nur der Rechtsverteidiger steht noch da. Jonas Hofmann, der für Reus gespielt hat, fühlt sich aber da nicht so wohl. Sowieso etwas limitiert teilweise in seinem ganzen Auftreten. Ist eben mehr rechts geblieben. Also das heißt, war ein bisschen auseinandergezogen, war nicht ganz so kompakt und verdichtet an dem Zentrum, wie man es in den Spielen zuvor gesehen hat. Das war eine kleine Änderung, die Tuchel vornehmen musste, weil Reus einfach verletzt war. Da konnte er auch wenig daran ändern. Janusai, der Neuzugang, der als Linksfuß auf rechts spielen könnte und nach innen ziehen könnte, der muss sich jetzt erst finden und hat nur eine Einwechslung bekommen. Hat aber schon angedeutet, was er kann. Das war so ein Punkt, der hat war etwas anders gegen Hannover. Man muss ja auch dazu sagen, indem man dann eben diese ganzen Leute alle so in den linken Halbraum oder ins Zentrum schiebt, ist es auch so, wenn Hummels zum Beispiel einen Pass in diesen Raum reinspielt und der Gegner erobert den Ball, interceptet ihn sofort oder erobert ihn in einem Zweikampf, dann stehen die so kompakt, dass wiederum das Dortmunder Gegenpressing eben zieht, aber auf eine ganz andere Art und Weise als früher. Weil man dann sofort mit mehreren Leuten um den Ball herumsteht und eigentlich der Gegner fast keine Chance hat, sich daraus zu befreien. Sondern eigentlich schon wieder der nächste Fehlpass erzwungen wird. Da kommt dann auch zum Beispiel Weigl ins Spiel. Der linker Sechser ist bei Dortmund und der mit Riesenübersicht dann meistens eben in dem Raum dahinter sozusagen, hinter den ganzen Offensivkräften, sehr gut absichert. Schmelzer auch, der ist ja auch im Gegenpressing auf einem sehr hohen Level.
9 Pflichtspiele, 9 Siege, das ist ein neuer Rekord für Borussia Dortmund. Christopher, wie verfolgst du oder wie hast du diesen Saisonstart von Borussia Dortmund verfolgt? Das schon beeindruckend, was sie bis jetzt spielen.
Ja, also in gewisser Weise schon. Also das, was Herr Konstantin jetzt ja ganz gut abgerissen hat, war ja, wie sie sich spielerisch verändert haben. Vielleicht nochmal einen Punkt ergänzen. Das ist jetzt vielleicht eher so die emotionale Schiene betreffend. Ich habe den Eindruck, dass sie wesentlich mental stärker sind. Also dass Rückstände besser verarbeitet werden können, dass es dann nicht in kopflosem Spiel endet. Das war ja vor allem in der letzten Saison auch häufig das Problem oder auch in der Vorsaison, also die jetzt 2 Jahre zurückliegt, dass es gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld relativ häufig zu Punktverlusten kam, weil ja ein individueller Fehler kam oder weil dann doch mal ein Angriff vom Gegner gut ausgespielt wurde etc. pp. Aber dann, dass diese Rückstände dann nicht mehr gedreht werden konnten. Und ja, das haben sie in dieser Saison jetzt schon mehrfach bewiesen und das ist auf jeden Fall, glaube ich, das, was aktuell den Unterschied ausmacht und warum sie so viele Punkte bisher sammeln konnten, beziehungsweise so viele Siege sammeln konnten. Ein Stück weit relativieren würde ich das Ganze aber nochmal in dem Bezug, weil ihnen der Spielplan natürlich jetzt auch so ein bisschen entgegenkommt. Also OTSBK und Wolfsberg in der Europa League waren jetzt noch nicht die allergrößten Hürden. DFB-Pokal gegen unterklassigen Gegner und in der Bundesliga war bisher nur Gladbach dabei und das war, glaube ich, so der erste Gradmesser, der jetzt aber nicht so wirklich stechen konnte, weil ja Gladbach seine eigenen Probleme hat. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich ziemlich gespannt auf nächste Woche oder auf das kommende Wochenende, wenn Dortmund das Heimspiel dann gegen Leverkusen hat, weil das dann vielleicht auch nochmal ein anderes Kaliber ist als ja Hannover, Ingolstadt und Hertha BSC.
Ja, auch ganz andere Spielweise, Konstantin. Das wird dann mal interessant, wie sie sich gegen Gegner schlagen, die eben ja Pressing spielen. Weil bis jetzt haben sie eigentlich ausschließlich Gegner gehabt, die sich hinten reinstellen und halt abwarten und die sie dann irgendwann auseinandergespielt haben. Wie glaubst du, Konstantin, wird sich Borussia Dortmund gegen Leverkusen dann, gegen diese Spielweise von Bayer Leverkusen schlagen?
relativ gut. Auch Ingolstadt ist eine Mannschaft, die eigentlich Pressing spielt.
Stimmt, das war die Ausnahme in der Bundesliga. Aber sonst waren es in der Bundesliga drei sehr defensive Mannschaften und
Auch gegen Hannover wieder zu sehen, wo man teilweise eben diese Seite, also die hannoveranische rechte Seite, die Dortmunder linke Seite, ein doppelt besetzt hat mit Sorge und Andreas mit zwei defensiven Mittelfeldspielern plus Sakai als Rechtsverteidiger. Also da gab es wirklich Mannschaften, die dann sehr gemauert haben. Hertha hat die Fünferkette ausgepackt. Und zwar eine richtige Fünferkette. Nein, also ist es auf alle Fälle so, dass Leverkusen einen anderen Spielstil präferiert und der ja weithin bekannt ist. Trotzdem glaube ich, dass man Leverkusen in der aktuellen Verfassung auch mit dem Ballbesitzspiel, das Dortmund aktuell zeigt, schlagen kann. Oder Minimum unentschieden, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man Leverkusen schlägt, weil man auch eben gerade Bayern hat ja auch vor der Länderspielpause gezeigt, wie man Leverkusen durch Seitenwechsel zum Beispiel auseinanderspielen kann, weil die ja doch immer sehr stark zum Ball verschieben.
Und da hat man mit Gündogan
Hat man mit Gündogan in einen der Diagonalpässe auch nachts um drei noch spielen kann, wenn man ihn weckt, übers ganze Feld. Und Mkhitaryan auch. Kagawa hat auch den Diagonalpass hinter die Abwehr jetzt kultiviert bei Dortmund. Also das sind Möglichkeiten, um auch Leverkusen auseinander zu spielen. Natürlich darf man sich keine schwerwiegenden Ballverluste direkt aus der Abwehr heraus leisten. Da ist Leverkusen auf alle Fälle gefährlich, weil sie dann schnell kontern können mit Brandt und mit Bellarabi und mit ihren anderen tempostarken Offensivkräften. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Aber wenn man, sagen wir mal, diese erste Pressingphase von Leverkusen übersteht und dann etwas in den Aufbau hineinkommt und dann gute, präzise Verlagerung spielt, zum Beispiel eben erst drüber auf links zu Schmelzer und dann vielleicht auf die andere Seite oder wie auch immer, dann kriegt man Leverkusen ins Bewegen und dann müssen sie aufgrund ihrer grundsätzlichen Philosophie immer stark zum Ball verschieben. Es bewegen sich immer alle stark zum Ball. Wenn man dann also quasi zwei Verlagerungen spielt, dann irgendwann kommt Leverkusen nicht mehr unbedingt hinterher, um es ganz einfach auszudrücken. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter. Aber man hat da Möglichkeiten. Bayern hat es bewiesen. Und ich denke, daran wird sich auch Tuchel am ehesten orientieren. Also es ist alles möglich. Klar, es ist natürlich auch ein guter Test. Ich muss auch sagen, oder ich glaube auch selbst Dortmund findet es ganz gut, dass jetzt ein Gegner kommt, der ein bisschen einen anderen Spielstil hat, um auch nochmal einfach so sich selbst zu testen. Man hat ja auch noch keine perfekte Standortbestimmung einfach gehabt. Christoph hat es ja auch angesprochen, die Gegner haben ähnlich gespielt und eben waren auch rein von der individuellen Klasse her jetzt nicht so stark, die man bisher so vorgesetzt bekommen hat. Und da ist Leverkusen schon natürlich, sagen wir, als dritt-, viertbeste Mannschaft in der Liga natürlich schon nochmal ein Gradmesser. Um auch einfach dann zu sehen, wo Dortmund so steht, weil das lässt mich jetzt auch als jemand, der die Mannschaft sehr eng verfolgt, auch noch nicht ganz so in Ruhe. Mhm. Man hat natürlich am besten den Vergleich dann auf dem Feld ganz einfach. Und da ist das Spiel gegen Leverkusen schon ganz gut, ja.
Christopher, wenn wir nochmal zurückgehen zum Spiel am Wochenende jetzt gegen Hannover 96, mein Borussia Dortmund hat da auch zwei Gegentore kassiert, war 1-0 hinten, nach dem 2-1 ist das 2-2 gefallen, das Spiel war eigentlich dann erst in der Schlussphase wirklich entschieden. Wo siehst du aktuell Schwächen? Bei den Gegentoren haben sie jetzt zum Beispiel nicht gut ausgeschaut.
Ja, generell ist es halt immer noch ein bisschen, dass individuelle Fehler halt hinzukommen. Jetzt auch unabhängig vom Hannover-Spiel sind mir gerade die beiden Spiele gegen OZBK noch richtig vor Augen. Also es ist einfach immer noch mal so individuelle Aussätze in der Abwehr gab, die dann einfach zu so leicht, sehr, sehr leichten Gegentoren so geführt haben. Aber das Gute ist eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, aktuell können sie es halt noch drehen und das ist, glaube ich, wirklich noch so der ganz wichtige Punkt und unterm Strich. Es haben auch schon andere Mannschaften noch mal zwei Gegentore in Hannover gekriegt. Solange du halt immer noch eins mehr schießt als der Gegner, ist es halt noch okay. Vor allem, weil sie ja das Spiel auch wirklich so bestimmt haben. Also man hat ja irgendwie, ich habe so ein bisschen parallel verfolgt, du hattest ja nie wirklich das Gefühl, dass Dortmund das Spiel jetzt noch aus der Hand geben kann oder beziehungsweise, dass sie da mit einem Punktverlust aus dem Spiel rausgehen, weil sie einfach so dominant waren und sich so viele Torchancen herausgespielt haben.
Können wir kurz nochmal über Ginter sprechen, Konstantin? Man hat sich da jetzt eigentlich ganz gut zurechtgefunden auf der Rechtsverteidigerposition. Ist ja auch nicht so schlecht für Borussia Dortmund, dass sie jetzt da zwei verschiedene Spielertypen haben. Piszczek eher ein bisschen geradliniger oder deutlich geradliniger. Er kommt eher über die Dynamik, beginnt er vielleicht über das Spielerische. Da kann man ja auch je nach Gegner abwechseln und schauen, welcher Außenverteidiger besser passt. Oder glaubst du, wenn Piszczek wieder fit ist, dass er auch dann in jedem Spiel zum Einsatz kommt?
Ich glaube, dass dann Piszczek wieder zum Einsatz kommt. Beziehungsweise Dorm ist ja auch eher ein Spielertyp, der viel über seine Athletik kommt. weniger über seine Spielintelligenz, aber auch einer eher wie Piszczek, also der doch auch Sprintduelle gewinnt oder mit dem Ball dann Fahrt aufnimmt oder so. Ich muss sagen, in dem System, was Dortmund aktuell spielt, ist es eigentlich fast noch besser, wenn man Piszczek hat als Rechtsverteidiger, weil er etwas größere Durchschlagskraft hat offensiv. Und die wird da schon gebraucht, wenn eben dann auf den Rechtsverteidiger verlagert wird und der nicht direkt wieder nach innen legen kann, sondern der dann vielleicht doch in den 1 gegen 1 mal gehen muss. Da hat natürlich Piszczek oder eben auch Durm, die haben da schon Vorteile gegenüber von Ginter. Ginter wiederum hat eine gute Spielübersicht, ganz einfach. Also der weiß schon ganz genau oder relativ gut, wo er stehen muss. Im Gegensatz übrigens, wenn er Innenverteidiger spielt, da hat er oft Stellungsfehler. Aber wenn er so jetzt außen spielt oder auch als Sechser im Mittelfeld, hat er da eigentlich eine relativ passable Spielübersicht. Und er ist eigentlich auch ein sauberer Passspieler. Also zumindest einer, der spielt keine Hollywood-Bälle und der kann keine 15-Meter-Pässe spielen, aber er spielt saubere Pässe, wenn er dann, sagen wir mal, in so eine Situation kommt, eine saubere Rückpass in den Rückraum zum Beispiel.
Also, wie beim Tor von Mkhitaryan.
Haben alle drei ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Hm. Zum Beispiel bei Durm, der ist die Defensivschwäche eher. Und auch Piszczek ist da nie von Fehlern befreit. Da hat natürlich Ginter schon als eigentlich eher defensiverer Spieler vielleicht ein paar Vorteile, wobei er da auch immer mal ein paar drin hat. Also es gleicht so ein bisschen aus. Es gibt keinen perfekten Rechtsverteidiger aktuell unter den dreien, die jetzt so zur Verfügung stehen, beziehungsweise Stenzel ist ja der Jugendspieler oder der junge Spieler, der hinten dran steht, aber auch der ist nicht so schnell zum Beispiel. Also es gibt jetzt keinen perfekten Rechtsverteidiger aktuell bei Borussia Dortmund. Da hast du vielleicht vollkommen recht, dass man dann das vielleicht auch noch ein bisschen anpassen kann. Und vielleicht kleine Anpassungen im ganzen taktischen System vornehmen, kann man dann vielleicht reagieren und dann zum Beispiel eher Ginter bringen oder eher Piszczek oder Durm oder Stenzel.
Vier Siege aus den ersten vier Spielen für Borussia Dortmund. Gilt auch für den FC Bayern München. 2-1 am Wochenende gegen den FC Augsburg. Auch wenn es hinten raus zumindest ein bisschen umstritten war oder sehr umstritten war, waren die Bayern die bessere Mannschaft. 27-4 Torschüsse, 80% Ballbesitz. Fast viermal so viele Pässe gespielt als der FC Augsburg und Marvin Hitz hat ja auch wirklich 2-3 Mal richtig gut gehalten. Christopher, wenn du dieses Spiel jetzt mit einbaust, was sagst du so zu den ersten Wochen des FC Bayern München in der neuen Saison in Bundesliga? Na gut, DFB-Pokal müssen wir vielleicht nicht besprechen, aber zu den ersten vier Partien, wie sieht die Weiterentwicklung unter Pep Guardiola aus?
Also generell gesagt ist natürlich ergebnistechnisch passt es natürlich erstmal soweit, wobei man jetzt hier auch wieder so ein bisschen relativieren sagen muss, es gab bereits 3 Heimspiele, also jetzt gegen Augsburg war jetzt das ja vom Spielplan her das zweite Heimspiel in Folge und ja, demzufolge sind immer alles noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. In den 4 Spielen lag die Mannschaft 2-mal in Rückstand, teilweise auch mit sehr individuellen Fehlern, gerade in Hoffenheim, die auch zu Gegentoren geführt haben, beziehungsweise den Elfmeter in Hoffenheim, war ja auch noch ein individueller Aussetzer, das Handspiel. Demzufolge von den Ergebnissen her top. Spielerisch bleibt sicherlich festzuhalten, dass Costa sehr, sehr gut eingeschlagen ist als Transfer, als Ergänzung zu Ribéry und Robben. Gerade jetzt, wo Franck Ribéry so immer noch verletzt ausfällt oder beziehungsweise wo eigentlich ja seine fußballerische Karriere so ein kleines Fragezeichen bekommt, ob sie mit der noch weitergeht, das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Das ist auf jeden Fall ein Spieler, der das Flügelspiel jetzt extrem verstärkt hat und der Bayern auch sehr gut in die Karten spielt, wenn es ihnen gelingt, aus der Abwehr heraus vertikale Pässe vertikale Seitenverlagerungen zu spielen, dann kann Costa häufig ins 1 gegen 1 gehen und hat einfach einen Geschwindigkeitsvorteil. So ist er gegen Hoffenheim und Leverkusen eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Gleichzeitig ist das ganze Spiel allgemein sehr viel vertikaler geworden und da war jetzt das Spiel gegen Augsburg eigentlich so eine Ausnahme, weil es doch mehr Querpässe gab und nicht mehr so das direkte Spiel. Es war halt irgendwie von der ganzen Einstellung her nicht so gut vorgetragen. Also gerade in den ersten 20, 25 Minuten, da hat es dann irgendwie schon so ein bisschen gehapert und dann war das Spiel auch einfach sehr, sehr langsam und zäh. Es wurde hinten raus dann besser und als dann auch Boateng immer wieder den Vertikalpass gesucht hat und über die Linien hinweg, wurde es dann auch relativ schnell sehr, sehr gefährlich. unterm Strich natürlich, aber trotz allem, ja, etwas glücklicher Sieg. Und ja, ich bin jetzt auch auf die nächsten Spiele gespannt. Jetzt in Darmstadt und dann zu Hause gegen Wolfsburg in der Bundesliga sind auf jeden Fall jetzt nochmal zwei Gradmesser. Wird auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen richtungsweisend sein.
Konstantin, deine Einschätzung zu den ersten Bundesligaspielen des FC Bayern und auch ja, zu diesem 2-1 jetzt am Wochenende gegen Augsburg?
Das 2-1 wurde ja doch durch die Elfmeterentscheidung etwas überschattet, im Guten wie im Bösen hinsichtlich Bayern. Also es wurde da eigentlich überschattet, dass Bayern schon radikal überlegen war gegen Augsburg. Aber eben der entscheidende Treffer dann eher eine Fehlentscheidung war, dass ist natürlich nie so gut, wenn man das Spiel nochmal retrospektiv betrachtet. Aber ansonsten nochmal vielleicht auf allgemein auf die Saison geblickt. Ich würde dann das aufgreifen, was auch nochmal angesprochen wurde, dass eben jetzt etwas vertikaler gespielt wird und dass auch Douglas Costa als doch klassischer Flügelspieler so eingeschlagen hat. Robben ist jetzt wieder verletzt, aber auch der kam ja eigentlich ganz gut in Form vor seiner Verletzung. Die These, die ist einfach, die mir so im Kopf herumschwirrt, ist eigentlich die, dass es gibt ja immer die Diskussion, ob es nun ist es ein Coaches Game oder ist es ein Players Game, also auf so einem hohen Niveau. Und Guardiola stand eigentlich für mich immer dafür, dass es eigentlich ein Coaches Game ist, also einer, der über allem steht, ein Fußballphilosoph, einer, der Spieler wie Schachfiguren auf dem Spielfeld herum manövriert, der Zonen besetzen lässt im Juego de Position, was ja eher ganz entscheidend mitgeprägt hat, der Pläne kreiert und eigentlich die ganze Mannschaft ist davon abhängig, dass dieser Plan funktioniert. Er hat sich aber irgendwie in meinen Augen, oder es entwickelt sich eben auch, oder er hat sich bei Bayern eigentlich dazu entwickelt, dass er doch auch dafür steht, dass es eigentlich ein Players Game ist. Der Trainer gibt natürlich eine Grundstruktur an die Hand, das macht er jetzt auch, aber am Ende überlässt er dann seinen Spielern doch auch viele Entscheidungen und vertraut auch auf die Individualität. Beispiel Douglas Costa, auch Beispiel Vidal und auch Beispiel Müller. Das heißt, dass eben der Trainer dann und auch selbst im Fall von Guardiola etwas in den Hintergrund tritt und Bayern auch als so starke Mannschaft dann von der Individualität dieser Spieler unglaublich abhängig ist und das meistens dann aber auch gut geht. Das heißt, wenn man mal nicht so ein gutes Spiel hat, wie zum Beispiel gegen Hoffenheim, am Ende ja schlägt dann eben doch die Klasse zu. Gegen Leverkusen war es auch so. Da schlug dann die Klasse von Alonso, von Douglas Costa und von anderen zu. Und auch selbst gegen Augsburg war es so, dass man beispielsweise Müller und so weiter eben auch gesehen hat, dass dann diese Spieler in den entscheidenden Situationen dann auch die entscheidenden Situationen selbst kreieren und es nicht unbedingt dann der Plan des Trainers ist, sondern es aus der Mannschaft heraus selbst wächst. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Ich weiß nicht, ob es jetzt sich in dieser Saison noch ändert, aber ich habe aktuell das Gefühl, dass sich auch Guardiola seinerzeit bei Bayern in diese Richtung entwickelt hat. Also mehr der Assistent seiner Spieler wird, nicht mehr über den Spielern wie der Strippenzieher oder wie der Puppenspieler über seinen Spielern steht und sie am Ende nur an den Fäden zieht.
Wobei man jetzt, glaube ich, hier nochmal bei dem Augsburg-Spiel speziell einwerfen muss, dass aufgrund der Verletzungen oder der relativ vielen Verletzungen auch taktisch jetzt gar nicht mehr so viel möglich war. Also dadurch, dass dann auch noch Götze ausgefallen ist, ich will jetzt nicht sagen, dass das letzte Aufgebot da auf dem Platz stand, aber gerade im Offensivbereich gab es nicht mehr so viele Möglichkeiten, anders taktisch aufzustellen. Interessant ist sicherlich die Rolle von Müller, die entgegen, ich würde mal sagen, Anfang der letzten Saison, als ja Ribéry und Robben auch verletzt waren, schon sehr, sehr flügellastig war, sich jetzt doch stark verschoben hat. Also es ist jetzt mehr so ein Zwei-Stürmer-System eigentlich, was Pep Guardiola spielen lässt, wobei Müller dann doch eher so eine hängende Spitze spielt, die sich dann auch immer wieder zurückfallen lässt und dann auch gezielt hilft, bestimmte Räume zu überlagern. Und diese Rolle kommt ihnen auf jeden Fall besser entgegen als in der letzten Saison, als er wirklich so der reine Rechtsaußenspieler war, der dann im Endeffekt ja nur Robben vertreten hat. Die Rolle lag ihm nicht so. Der kann er zwar auch spielen und da kann er auch gewisse Stärken einbringen, aber aktuell ist er auf jeden Fall besser aufgehoben. Zum anderen noch, was sicherlich auch ein wesentlicher Pluspunkt im ganzen Bayern-Spiel ist, dass Lewandowski und Müller, die Kombination aus beiden zusammen auch besser funktioniert. Und im Strich ist ja auch so der Ausgleich gefallen nach einer schönen Kombination zwischen den beiden. Irgendwie natürlich auch den Ball ins Tor getragen, das ist klar. Aber unterm Strich war es schon ein gelungener Angriff und auch andere Torchancen haben sich immer wieder gut herausgespielt. Das Pärchen harmoniert immer besser zusammen. was jetzt auch ein Stück weit dann entlastet oder hilft, wenn gerade Ribéry und Robben nicht spielen. Weil es war in den letzten Jahren eigentlich immer so, wenn beide nicht gespielt haben, war die Anzahl der Torchancen wesentlich geringer, die erspielt wurden, waren die Anzahl an Keypasses, die gespielt wurden, waren die Anzahl an Toren, die unterm Strich geschossen wurden, waren deutlich geringer. Und ja, wenn das Pärchen ein bisschen besser harmoniert, dann zusammen mit den Kaderergänzungen, ja, kann der Ausfall von beiden Spielern ein bisschen weiter oder kann ein bisschen abgefedert werden.
Wenn wir da das mit dem Coaches Game und Players Game, was Konstantin gerade vorher erwähnt hat, nochmal aufgreifen, dann ist es doch in diesem Fall so, dass die Aufgabe des Trainers ist, eben die Spieler in die Positionen zu bringen, mittels des Systems auch, auf denen sie am besten funktionieren. Und dann wäre eigentlich das Beispiel Müller ja da jetzt ideal in diesem Fall. Also Trainer macht alles richtig, weil er ihn richtig aufstellt und ihn in die richtigen Spielsituationen noch bringt. Und dann kann der Spieler selbst eben seine Stärken da auch spielen. Da haben wir beides eigentlich dann, Coaches Game und Players Game.
Genau, das war eigentlich so, auch das, was ich so etwas ansprechen wollte, ja. Dass eben auch Guardiola ist vielleicht mit dem Gedanken rangegangen. Ich meine, auch er entwickelt sich als Trainer noch, auch wenn er vielleicht teilweise als diese überzeichnende oder übergroße Figur einfach dann gewirkt hat, als er nach Bayern oder zu Bayern München gegangen ist. Er ging vielleicht auch mit dem Plan dahin, dass er jetzt quasi alles bestimmt und er Ribéry zum Zehner macht beispielsweise, was ja so ein Plan war anfangs, oder auch dieses und jenes. Natürlich coacht er die Spieler weiter und bringt ihnen auch neue Sachen bei und entwickelt zum Beispiel Boateng in seinem Verteidigungsspiel weiter und auch andere Dinge. Aber er hat vielleicht auch gelernt, dass er nicht einfach jeden in eine Rolle stecken kann, wo er denkt, die passt jetzt perfekt und der Spieler kommt damit aber nicht klar. Und da ist Müller zum Beispiel eine Position oder ein Spieler, der mit der einfällt. Auch Lewandowski wird eigentlich in seinen besten Rollen mittlerweile eingesetzt. Auch selbst bei Götze hat er jetzt gegen Hoffenheim in diesen Verbindungsspieler gegeben, dass wahrscheinlich Götze am besten liegt. Also auch da finde ich eben, dass Guardiola darüber nachdenkt oder vielleicht verstärkt darüber nachdenkt, wo passen meine Spieler am besten hin. Und notfalls lässt er eben auch mit einem Zwei-Sturm-System spielen, was ja vielleicht vor zwei Jahren noch undenkbar war oder eher undenkbar war. Wir erinnern uns dann an Auftritte wie gegen Real Madrid, als er es dann mal probiert hat und dann hat es nicht geklappt und er hat es verflucht und so weiter. Also er denkt auch über solche Sachen nach und setzt vielleicht nicht mehr stur auf eine Struktur, die er unbedingt jetzt durchbringen möchte, sondern kombiniert dann eben beides. Vielleicht ist das die goldene Mitte, kann ja auch sein. Aber ja, es gibt in meinen Augen zumindest eine Entwicklung irgendwo jetzt bei Bayern und vor allem bei Guardiola eben.
Die Variabilität ist auf jeden Fall nochmal die Saison klar nochmal gestiegen. Es ist einfach eine Lehre aus den ersten beiden oder den letzten beiden Jahren, dass das ja komplette Kadermanagement ja besser sein muss, um auch die Form im Frühjahr zu haben, aber auch um die Anzahl der Verletzungen zu minimieren, um die Überspieltheit zu minimieren. Nicht ohne Grund gibt es ja auch Überlegungen, Alonso jetzt irgendwie vielleicht nur noch einmal, jetzt in den englischen Wochen nur noch einmal pro Woche spielen zu lassen. Und je nachdem ergeben sich natürlich auch ganz, ganz andere taktische Möglichkeiten. Zum anderen natürlich jetzt auch durch die Verletzungen, die es jetzt schon wieder im Kader gibt, ist er natürlich auch immer zu enormer Kreativität gezwungen. Also wie jetzt in Leverkusen gesehen oder gegen Leverkusen mit der vielleicht kleinsten Abwehr, die Bundesliga-Geschichte jemals gesehen hat.
Auf jeden Fall ist der Kader auch tief genug, um ja variabel zu sein. Das gleiche gilt natürlich auch für Borussia Dortmund. Also das finde ich schon interessant, wenn man sich die beiden Kader anschaut, dann ist Dortmund da zumindest näher herangerückt, finde ich, im Vergleich zu den Jahren zuvor. Und deswegen könnten wir uns tatsächlich vielleicht auf diesen Zweikampf freuen zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, beziehungsweise Bayern München und Borussia Dortmund. Dortmund natürlich immer noch, obwohl sie Tabellenführer sind, als Herausforderer. Mir würde aber ein Zweikampf eigentlich schon reichen. Also Dreikampf ist natürlich noch cooler um die Meisterschaft, aber wenn es mal bis zum, weiß ich nicht, bis zum 30., 31., 32. spannend bleibt, wäre schon mal ganz schön. Ihr hört den Vorcheck zur Fußball-Bundesliga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de @cc_eckner auf Twitter und Christopher Ramm von mirsanrot.de @ramc auf Twitter. Ihr findet mich unter Fetzi 6, jetzt haben wir 24 Punkte besprochen mit Dortmund und Bayern und reden auch noch ein bisschen Stuttgart. 4 Niederlagen von Anfang von der Saison, vom Saisonstart weg. Eintracht Frankfurt 2-3 beim Hamburger SV, 1-3 gegen den 1. FC Köln. Also das sind jetzt auch nicht unbedingt die Top-Mannschaften der Liga. 0 Punkte, 5-12 Tore. Konstantin, und viel wird natürlich über die Spielidee von Alex Zorniger diskutiert, beziehungsweise, wie er selber sagt, das System von Zorniger. Und also die Interviews, die ich gesehen habe am Wochenende, da bügelt er alle Fragen nach dem System ab. Und deswegen stellt sich mir natürlich die Frage, wie viel ist jetzt tatsächlich Spielidee, wie viel ist auch das Personal schuld daran, dass der VfB Stuttgart eben noch keinen Punkt hat. Wenn wir uns das Spiel am Wochenende anschauen, also das zweite war halt ein Weitschuss. Und da würde ich jetzt Zorniger beipflichten, da hat jetzt das System nichts damit
zu tun. Und da war der Auftritt auch nicht unbedingt überragend. Von Hertha jetzt auch nicht, also uns nicht falsch zu verstehen, aber das war trotzdem wieder keine Leistung, mit der Stuttgart irgendwo protzen gehen kann. Und Zorniger wird natürlich auf das System angesprochen, weil er...
System, bitte.
Das System? Ich weiß, ich kann nicht.
Er kann das System sagen.
Okay. Egal, ja, genau. Er wird natürlich auf das System angesprochen, weil er eigentlich als Trainer nur, oder vor allem deshalb, beim VfB Stuttgart jetzt angeheuert wurde. Ich meine, er ist jetzt keine Trainerfigur, die bisher Bäume ausgerissen hat oder die eine große Spielerkarriere hinter sich hat und irgendwie ein Name, der bei Business birgt, sondern es ist natürlich so, er war bei Groß Asbach, er war dann bei RB Leipzig als Sportdirektor und rangig ist er mittlerweile Trainer dort, eben so ein Red Bull und hat sich da sozusagen als Pressing-Trainer oder als einer, der eben diesen Hit-and-One-Style oder da durch einen Namen gemacht. So, und das ist eigentlich alles und deshalb hat man ihn bei Stuttgart geholt. Man wollte jetzt nach all den Jahren, wo doch immer im Abstiegskampf auf Pragmatismus gesetzt wurde und am besten noch irgendwelche Kampfformeln ausgerufen wurden, hat man eben jetzt gesagt, okay, jetzt holen wir einen Systemtrainer. Und deshalb wird natürlich jetzt auf das System angesprochen, weil es einfach nicht funktioniert, was er bisher dahin zaubert. Und ich muss aber persönlich sagen, und man kann es im Nachhinein immer so gut behaupten, aber das überrascht mich nicht, weil es bei RB Leipzig auch nicht funktioniert hat. Und da hatte er einen individuell viel stärker besetzten Kader im Verhältnis zur Rest der Liga oder zumindest zu vielen anderen Mannschaften, weil die natürlich auch schon unter ihm eingekauft haben im großen Stil. Stuttgart hat an sich auch keinen schlechten Kader, hatten sie auch in den letzten Jahren nicht, auch unter Fee zum Beispiel und unter Stevens, der mal da war, war der Kader nicht schlecht besetzt, sogar relativ gut besetzt und trotzdem hat es nicht funktioniert und auch jetzt bei Zorniger eben nicht. Es ist für mich vollkommen verständlich, dass dann natürlich darauf abgestellt wird, weil viele Fehler oder viele Gegentore, die bisher gefallen sind, jetzt gegen Hertha nicht mehr so, aber in den Spielen davor waren da deshalb geschuldet, weil man eben sehr hoch gepresst hat und dann die sogenannte Restfeldverteidigung, auch ein Sprachbegriff, der vor allem durch die Red Bull oder RB Pressingschule ja immer wieder hervorgerufen wurde oder aufgerufen wurde, weil die Restfeldverteidigung nicht gestimmt hat, weil dahinter viel zu viele Lücken waren und weil man ausgekontert wurde im großen Stil von vielen Gegnern. Von Frankfurt beispielsweise ja komplett entblößt wurde eigentlich in vielen Aktionen bei der Heimniederlage gegen die. Und da ist natürlich klar, dass am Ende dann das System von Zorniger hinterfragt wird. Weil das ja auch, da muss man jetzt kein Taktikexperte sein oder irgendwas. Das sieht ja jeder Fan, dass da irgendwas nicht stimmt.
Also dann das Personal, auch natürlich auch wieder beide, Personal und System. Personal nicht gut genug für das System oder halt nicht das richtige Personal für das System. Aber Christopher, jetzt kann der Zorniger nicht einfach sagen, okay, dann spiele ich jetzt in Zukunft halt einfach auf Ballbesitz und Kontrolle. Also das war ja, vor allem in Leipzig war es ja, ich weiß nicht, ob er das in Stuttgart immer noch so macht, da gab es ja im Training diese Regel, wenn ein Abschluss nach 8 Sekunden, glaube ich, nach Ballgewinn erfolgt, dann, wenn der Ball dann drin ist, dann gibt es einen Extrapunkt und so, also da wird ja wirklich das auch gepredigt, dass man eben dann schnell und auch für meine Begriffe wild nach vorne spielt. Aber das ist er halt nun mal und von heute auf morgen das ändern geht jetzt auch nicht. Ich schätze mal so Zorniger wird es auch durchziehen. So wie er jetzt wirkt.
Ja, also prinzipiell ist natürlich, ich glaube, es ist immer wichtig, auch den richtigen Mittelweg zu finden. Und den hat Zorniger bisher noch nicht gefunden. Einerseits zwischen eine eigene taktische Philosophie haben und also auch eine klare Spielidee irgendwie mitbringen. Aber, und da liegt, glaube ich, so ein bisschen die Krux, diese Idee dann auch auf die Spieler anzupassen, die einem zur Verfügung stehen. Und da sehe ich halt so ein bisschen das Problem. Und zwar, Stuttgart hat schon ein bisschen in den letzten 2 Jahren oder sagen wir auch jetzt im letzten Jahr, als es ja nur knapp für den Nichtabstieg gereicht hat unterm Strich, ja eigentlich ja nochmal personell abgebaut, also zumindest in der Breite. Wichtige Spieler wie Rüdiger, Ulreich, ja, vielleicht nur in Abstrichen Sakai, aber auch ja noch viele andere Kaderspieler sind erstmal gegangen und dahinter ist jetzt nicht so viel unbedingt nachgekommen. Also ich jetzt so angucke, wer da alles geholt wurde, dann ist jetzt halt für mich ein Robbie Cruz oder ein Lukas Rupp oder ja, jetzt auch ein Langerak oder ein Titon sind jetzt nicht unbedingt die ganz großen Verstärkungen, sowohl in der Breite jetzt als auch in der Spitze. Und wenn ich natürlich jetzt nicht die individuell besten Spieler habe, dann wird es extrem schwierig, mein eigenes taktisches Konzept, was ich habe, was eine gewisse Spielintelligenz voraussetzt, was auch eine sehr, sehr gute körperliche Konstitution voraussetzt, das Ganze dann umzusetzen und auf den Platz zu bringen, wird dann halt eben extrem schwierig. Also nicht ohne Grund haben sie ja auch gerade die ersten beiden Spiele auch verloren, weil sie dann hinten raus ja vogelwild gespielt haben und dann vielleicht auch die Kraft gefehlt hat. Und ja, die körperliche Konstitution und die Kondition war halt einfach dann auch nicht mehr gegeben, also gerade gegen Köln und gegen Hamburg, das waren ja eigentlich noch zwei unnötige Niederlagen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie es jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen weitergeht, weil sonst wird es dann auch für Zorniger natürlich dann in diesem Stuttgarter Umfeld natürlich auch irgendwie schwierig, sich dann zu behaupten.
Konstantin, hast du das Gefühl, dass in der heutigen Zeit die Rolle bzw. der Spielraum eines Trainers überschätzt wird? Denn man muss ja auch sagen, der VfB Stuttgart war jetzt in den vergangenen Jahren kein Spitzenteam und wenn sie die letzten, wie viele Punkte haben sie geholt aus den 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen in der Vorsaison? Wären es ja einer weniger und sie wären weg gewesen. Ne? Also die haben schon das auch holen müssen, was sie geholt haben. Und da frage ich mich, warum kann man da überhaupt erwarten, dass jetzt ein neuer Trainer kommt und dann spielt man auf einmal um die Europa League mit?
Einerseits, weil der Kader bei allen Schwächen, die vielleicht diagnostiziert wurden, aber trotzdem noch besser ist als einige Mannschaften der Bundesliga in meinen Augen. Man darf auch nie vergessen, das liegt nicht unbedingt jetzt daran, wer jetzt auf dem Platz steht, aber es gibt natürlich auch so einer wie Timo Werner würde jetzt aussortiert oder einer wie Alexandru Maxim spielt überhaupt keine Rolle. Warum auch immer, aber es ist so. Also es gibt ja schon noch Leute in der Hinterhand, aber klar, der Kader hat vielleicht etwas abgebaut. Zum anderen ist es so, dass Zorniger auch sehr von seiner Art her ein sehr forscher Typ ist, einer, der sehr gern Leuten auch vielleicht so Medienvertretern vielleicht auch ein bisschen den Mund fährt oder sagen wir mal, so ein bisschen seine Meinung geigt und da kein Blatt vor den Mund nimmt, also Diplomat ist er auf keinen Fall. Und wo er angetreten ist, klang es schon zumindest ein wenig danach, ja, wir revolutionieren jetzt oder wir bauen jetzt hier komplett Stuttgart um und dann wird wieder dort um die Plätze gespielt, wo der VfB eigentlich hingehört. Also zumindest war teilweise die Message gewesen nach außen hin. Weiß nicht, inwieweit das jetzt gewollt war oder inwieweit das auch einfach einzelne Aussagen waren, die vielleicht unglücklich getätigt wurden, aber natürlich ist da ein gewisses Anspruchsdenken einfach dann gekommen. Dann gab es zum Beispiel noch dieser Testspielsieg gegen Manchester City. Der hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass jetzt die Erwartungshaltung gesenkt wurde. Auch wenn es nur ein Testspiel war, aber auch Man City war eine Woche vor Saisonstart und die sind auch mit einer relativ mindestens nicht ganz 1A, aber 1B-Elf angetreten. Also da hat man dann gesagt, okay, jetzt Stuttgart reißt die Saison mindestens in die Europa League ein. Hat nicht so funktioniert, weil wie gesagt, Zorniger ist einer, der sehr auf seine Idee fokussiert ist und ich weiß auch nicht, ob er vieles andere jetzt Philosophien überhaupt umsetzen kann. Und das zeichnet ja doch Stuttgart jetzt auch schon nach der Saisonvorbereitung in den ersten Spielen aus. Also ich habe mal die Statistik angeschaut. Stuttgart zum Beispiel hat das zweithöchste sogenannte Schusstempo. Das heißt, die wenigsten Pässe pro Schuss, das sind 16 Stück, nur Darmstadt schließt schneller ab. Und Darmstadt ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung in der Liga. Zudem, man lässt wenig Schüsse zu, aber jeder dritte gegnerische Schuss geht ins eigene Tor. Das heißt, also wenn der Gegner eine Chance hat, dann ist es meistens eine, wo Stuttgart dann blank steht und nur noch mit zwei Verteidigern gegen drei Stürmer oder so. Also das heißt, wenn man eine Torschance zulässt, dann klingelt es oft bei jedem dritten Schuss. Also das sind die Schwächen und Zorniger wird an seinem System festhalten und versuchen, diese Schwächen auszubügeln. So, ich bin mir noch nicht sicher, ob er das schafft. Und ob das Anspruchsdenken in Stuttgart zu hoch ist, das ist eine Frage, die kann man in vielen Bundesliga-Städten stellen. Die kann man in Frankfurt stellen, die kann man in Köln stellen, die kann man auch in Stuttgart natürlich stellen, weil klar, und auch in Hamburg zum Beispiel, weil da gibt's immer Unruhe oder oft Unruhe, weil die Ergebnisse der letzten Jahre nie so waren, wie man sich das vorgestellt hat. Andererseits ist eben beispielsweise bei Stuttgart der Kader nicht so schlecht, dass man 17. sein muss. Das auf keinen Fall. Ich sage aber nicht, dass man unbedingt in Europa League einziehen muss mit dem Kader. Daran glaube ich auch nicht unbedingt, aber es ist nicht ein 17. Platz.
Ja, aber nochmal, 15. und 14. in den letzten beiden Jahren und ja, in der Vorsaison halt 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen, bei 7 würden wir jetzt zweite Liga spielen.
Der wurde aber auch viel Grütze gespielt in den letzten Jahren. Das stimmt. Das war einerseits Fee-Chaos und dann, und Stevens ist auch nicht gerade einer, der also komplett brilliert hat in seiner Zeit. Klar, zum Ende wurde es dann besser, aber da wurde auch viel vermurkst, muss man ganz ehrlich sagen, mit damals noch einem besseren Kader als heute.
Ja, vielleicht aber auch nochmal als Punkt, den wir vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen dürfen, ist, die Breite hinter der Spitze ist halt auch extrem groß. Also wir haben ja jetzt nicht ohne Grund schon den Punktevorsprung von Dortmund und Bayern herausgearbeitet. Dahinter gibt es vielleicht noch 2, 3 andere Teams. Und ich würde mal sagen, der Rest spielt einfach vom spielerischen Niveau her, teilweise auch vom taktischen Niveau und von der individuellen Qualität, einfach erstmal prinzipiell gegen den Abstieg. Ich glaube, da soweit hat sich einfach die Bundesliga aktuell geteilt. Und wenn es dann halt in bestimmten Situationen nicht richtig läuft, dann stehst du einfach auch unten drin. Und das ist, glaube ich, so deswegen, wo ich jetzt sagen würde, da muss Stuttgart jetzt erstmal sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, weil die ersten beiden Spiele waren jetzt nicht so schlecht. Wenn du natürlich mit ein bisschen mehr Glück und ja, zum Beispiel den Platzverweis von Klein eben nicht hast, dann würden sie jetzt bei 6 Punkten stehen und hätten genauso viel wie Leverkusen oder Mainz oder Darmstadt, die jetzt dafür schon extrem abgefeiert worden sind. Also deswegen habe ich irgendwie so ein bisschen so eine ambivalente Einstellung. Einerseits sehe ich die ganzen Probleme, andererseits hat es halt in 1, 2 Spielen nur ein bisschen am Glück oder am eigenen Fortunen gehapert.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de und Christopher Ramm von mirsanroth.de. Schauen wir uns die Ergebnisse des 4. Spieltags nochmal komplett an. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund 2-4. Über Dortmund haben wir gesprochen. Bei Hannover 96 Sobirk mit einem Doppelpack seine ersten beiden Saisontore. Vor allem das erste war sehr gut gespielt, auch wenn der BVB das nicht optimal verteidigt hat. Aber Kiyotake raus auf Andreasen und dann der direkt in die Mitte. Das war schön. Beim BVB Mkhitaryan, Aubameyang, nochmal Aubameyang per Elfmeter und dann ja Philippe mit dem Eigentor. 9 Pflichtspielsiege für den BVB. 15 Tore nach 4 Spielen sind auch für den BVB neuer Bundesliga-Rekord. Nur Gladbach 1984 mit mehr Toren nach 4 Spielen, nämlich mit 17. Bayern München gegen den FC Augsburg 2-1. Dürfen nicht unterschlagen, dass das Tor von Augsburg wirklich gut gespielt war, über Kuh vor allem und dann auch Bobadilla. Am Ende S war in der Torschütze, Lewandowski mit dem Ausgleich und dann Müller mit dem Elfmeter-Tor. Sieg geht in Ordnung, Elfmeter war aber keiner. Ich glaube, da brauchen wir nicht lang diskutieren. Bayer Leverkusen gegen Darmstadt 98, 0-1. Typisch Darmstadt, weiter Ball, raus auf den Flügel, da geht Heller ab, dann wird er gefault, dann gibt es den Freistoß, Rausch haut ihn rein und Zulu köpft ihn rein. Erster Saisonsieg für Darmstadt, zweite Niederlage in Folge für Leverkusen. Ingolstadt-Wolfsburg 0-0, Wolfsburg mit Draxler und mit Dante in der Startformation. Ingolstadt mit einigen guten Aktionen nach vorne, vor allem in der ersten Halbzeit. Also es war jetzt nicht unverdient, dieses Unentschieden gegen den Vizemeister der Vorsaison. Schalke gegen Mainz 2-1. Hüntela verschießt zwar zum 4. Mal in Folge einen Elfmeter, aber Matip per Kopf nach Eckball Geis und dann doch nochmal Hüntela mit den beiden Toren für Schalke. Mali mit dem Ausgleich zwischenzeitlich. Toller Pass von Latzer in der Entstehung. Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln 6-2. Dreimal Meier, zweimal Castaños und einmal Seferovic, die Torschützen. Die drei haben da ordentlich gewirbelt vorne. Allerdings auch nicht optimale Defensivleistung vom 1. FC Köln. Tore für Köln Modest, schon 3. Saisontor und Heinz, erstes Bundesliga-Tor. Dann haben wir noch Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart, wir haben drüber gesprochen, Tore für Hertha BSC, Haraguchi und Lustenberger, Ausgleich von Stuttgart, Sunjic, erstes Bundesliga-Tor im ersten Spiel. Hoffenheim gegen Werder Bremen 1-3, Junuzovic mit dem 0-1, Vargas mit seinem ersten Bundesliga-Tor mit dem Ausgleich und dann Ucha nach Vorarbeit von Claudio Pizarro, kurz vorher eingewechselt, Junuzovic in der Nachspielzeit mit dem 3. Treffer. Ja, und dann haben wir noch Borussia Mönchengladbach am Freitagabend 0-3 gegen den HSV. La Soga und Müller die Tore, allerdings auch begünstigt durch Gladbacher Defensivschwäche, genauso wie der VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach nach 4 Spieltagen noch ohne Punkt. Christopher, Konstantin, was wollt ihr zu diesen Spielen noch loswerden? Christopher.
Ja, das Debüt von Alex Meyer war natürlich wieder sensationell überragend. Das ist irgendwie ja mittlerweile schon fast Frankfurter Standard, also vielleicht unter Schafen noch ein bisschen mehr jetzt als Fee, wobei auch Fee ja eigentlich prinzipiell ein Trainer ist, der die Offensive mag. Schon irgendwie in gewisser Weise überragend. Ja, dann, dass sie dann irgendwie solche Spiele abliefern können und sich dann durch, ja, schon in gewisser Weise von der breiten Masse im Mittelfeld so ein bisschen abheben, weil sie einfach auch mal solche Spiele haben, in denen sie dann, ja, einfach mal 6 Tore schießen gegen die Mauerfüchse aus Köln.
Konstantin?
Alex Meyer, das ist ja der schlechteste Zehner der Bundesliga-Geschichte und gleichzeitig der beste falsche Neuner der Bundesliga-Geschichte. Ich weiß es nicht, aber zumindest kam es mir so vor, weil er hat ja nominell auf der Zehner-Position gespielt und eigentlich, also er ist alles, aber kein Spielgestalter, muss man ganz klar sagen. War ganz interessant gewesen, weil einerseits, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Köln wollte ja eigentlich die Saison offensiver spielen, das hat noch nicht so funktioniert. Jetzt hat man aber auch zumindest in dem Spiel komplett kein Defensivkonzept gehabt gegen Frankfurts Raute eigentlich. Also so etwas ich fand es etwas überraschend oder spannend zu sehen, dass anscheinend Köln davon überrascht war, dass Frankfurt so übers Zentrum kommt. Also dass nicht nur Meier dann als Zehner spielt, da zentral, dann noch zwei richtige Stürmer davor oder daneben, sondern auch, dass Hasebe und Stendera ja auch übers Zentrum dann viel nach vorn gestoßen sind, während eben da irgendwie das Mittelfeld von Köln viel weiter auseinandergezogen war. Und dadurch auch die Räume dann sich ergeben haben. Also zum Beispiel der eine Pass von Rus, nicht nur, dass er eine halbe Ewigkeit Zeit hatte.
Hasebe war das Gleiche. Hasebe beim Tor von Castanhos war eigentlich fast die gleiche Situation. Eben. Also aus der eigenen Hälfte raus. Zeit,
aber bei Rus ist noch mehr aufgefallen, weil Rus braucht ja normalerweise, also um so einen Pass zu spielen, braucht er ja schon eine halbe Stunde und die hat er ja da bekommen. Um dann das ganze Feld zu scannen und dann diesen Schnellpass da durch zu spielen. Kein Pressingdruck, gar nichts von Köln, offene Lücken. Und na klar, dass du dann natürlich durch Schnittstellen durchkommst, das ist logisch. Und mit Castanhos und Seferovic hat man an sich schon ein sehr interessantes Sturmduo. Also Seferovic sowieso einer der besten Einkäufe bei Frankfurt oder von Frankfurt seit langem. Castanhos auch ein guter Abschlussspieler. Plus wie gesagt, Alex Meyer. Wahrscheinlich der schlechteste Zehner, den es in der Bundesliga-Geschichte gab, aber andererseits ist es eben Alex Meyer und der heißt nicht zu Unrecht bei den Frankfurt-Fans Fußballgott. Denn zumindest im Abschluss und auch im cleveren Spiel ist er schon überragend. Also so ein bisschen auch Thomas Müller-Stil zum Teil, was Alex Meyer bei immer wieder zeigt. Der kann nichts perfekt, aber irgendwie kann er doch alles sehr gut und bringt immer wieder Tore auf die Anzeigetafel.
Ja, wenn ich so groß wäre und die Abschlussstärke hätte, dann würde ich mich aus dem anderen auch raushalten, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich die beste Variante.
Mach dir mal da drüben.
Er muss nicht so viel laufen und das können auch dann die Nebenleute neu übernehmen und deshalb kannst du ein bisschen zurückhalten dann eigentlich. Also das ist, wie gesagt, das ist schön mit anzusehen eigentlich, dass es auch solche Spielertypen mehr gibt. Wie gesagt, die passen vielleicht nicht unbedingt in die Kategorie ein.
Sonst noch was zu dem Spieltag? Wisst ihr, wer die einzige Mannschaft ist, die noch nicht zurückgelegen hat in dieser Saison?
Ich denke Darmstadt.
Ja, genau. Ja.
Wird es bis zum 34. Spieltag nochmal einen Rückstand geben für Darmstadt?
Ja. Ich glaube schon.
Nächste Woche gegen Bayern? Also nächstes Wochenende.
Es wäre ja so eine typische Parallele zu Paderborn, die ja auch irgendwie so am 4., 5. Spieltag gegen Bayern gespielt haben, als Tabellenführer hingefahren sind und dann, ja danach den großen Einbruch erlebt haben. Das gleiche, glaube ich, auch irgendwie gilt für vor 2 Jahren mit Düsseldorf, die auch relativ gut in die Saison gekommen sind, bis sie gegen Bayern gespielt haben. Wird auf jeden Fall ein Gradmeister für Darmstadt, wobei Darmstadt wirklich mit diesen langen Bällen auf die Flügelpositionen echt eine Waffe haben, wo sich Bayern auch extrem schwer getan hat oder tut. Also die sowohl im DFB-Pokal, aber jetzt auch gegen Augsburg, die größten Chancen für die Gegner sind eigentlich durch solche Angriffe entstanden. Einfach lange Bälle raus auf die Flügel. Also Darmstadt hat auf jeden Fall die Waffen am Wochenende.
Durchaus legitim auch, würde ich sagen. Konstantin Schalke ist hier ja schon mal recht hart kritisiert worden. Was sagst du zu dem Auftritt gegen Mainz jetzt? Meier hat mir da eigentlich ganz gut gefallen auf der linken Seite. Ist jetzt nicht so der klassische Flügelspieler. Also der löst so dieses 4-4-2 mit den zwei Flügeln ein bisschen auf, oder? Indem er oft ins Zentrum zieht.
Ja, es ist mehr so ein verkappter Zehner eigentlich. Und ja. Es ist auch gut, dass er jetzt vielleicht sein Potenzial abrufen kann, jetzt wo Draxler ist. Die erste halbe Stunde oder waren das 20 Minuten oder so? Also jedenfalls, das war ja schon eine herausragende Leistung von Schalke. Da hätte man ja eigentlich auch schon, wenn es Karius nicht geben würde, ich weiß nicht, 3-0 in Führung legen können oder so, nach dieser Phase. Allerdings dann im weiteren Spielverlauf war Schalke wieder Breitenreiter-Schalke zum Teil. Also lange Bälle auf die Außenbahn, auf Goretzka oder also die Sechser teilweise schlecht verhalten. Geis muss auch aufpassen, dass er nicht eine schlechte Alonso-Kopie wird. Denn manchmal neigt er dazu, da auch komische Bewegungen im Mittelfeld zu machen. Und da Schalke war wiederum anfällig, dann auch für schnelle Pässe ins Mittelfeld hinein oder durchs Mittelfeld durch bei Mainz, weil dann der Zugriff nicht gestimmt hat, die Abstände nicht gestimmt haben. Also es war Licht und Schatten, dieser Auftritt gegen Mainz.
Fandest du Schalke so gut?
Man muss die Anfangsphase einfach mit einbeziehen, ja, weil da waren sie natürlich stark, also die kann man jetzt nicht ausblenden. Und klar, da hätten sie 3-0 in Führung gehen können oder sowas, in dieser Art.
Weil ich hatte so eher den Eindruck, dass sie extrem davon profitiert haben, dass Mainz irgendwie defensiv von der Staffelung her, vom eigenen Pressing-System überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist. Das hat mich eigentlich extrem überrascht, weil die Spielweise von Schalke ja eigentlich doch jetzt in den letzten 2-3 Wochen sich doch relativ klar herauskristallisiert hat und da war auf jeden Fall genügend Möglichkeiten da, Schalke auch in diesem Spiel zu schlagen.
Das also der 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und wir kommen zum Unsung Hero des Spieltags. Wir kommen zu unseren Kategorien, die wir jede Woche dabei haben. Unsung Hero des Spieltags. Christopher.
Jetzt ist ja sein Name schon gefallen. Ich würde mich für Luis Karius entscheiden, der Mainz zumindest in den ersten 20 Minuten trotz aller taktischen Defizite ganz gut im Spiel gehalten hat, Elfmeter gehalten, noch 2-3 weitere Szenen sehr, sehr gut parieren konnte, an den beiden Gegentoren machtlos gewesen ist, aber unterm Strich fast noch für den Punkt noch die Rettung gewesen wäre, hat sich am Schluss nicht ausgezahlt, deswegen der Unsung Hero.
Konstantin?
Ich hatte dann beim letzten Mal schon einen Bremer und würde dieses Mal wieder einen Bremer auswählen, aber das soll jetzt irgendwie nicht ständig so sein, aber durch Zufall jetzt, Slatko Junusovic. Dieses Mal auf der 10er Position bei Bremen, ansonsten ja oftmals auch als linker Achter zum Beispiel eingesetzt und macht für mich immer oder oftmals bei Bremen einen sehr, sehr guten Eindruck. Eben durch seine Dynamik und aber auch seine Ballsicherheit, spielt alle möglichen Pässe sehr gut und hat an diesem Wochenende natürlich auch noch getroffen, was dann so die Kirche oben drauf war und hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen jetzt bei Bremen.
Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags. Konstantin.
Da würde ich Alex Meyers Gesamtperformance nehmen.
Zum mit der Zunge schnalzen.
Ja, mit der Zunge schnalzen. Beziehungsweise ich nehme nur die Performance auf dem Rasen. Jetzt über Frisuren und so müssen wir uns nicht unterhalten. Könnte dann fast in Richtung Kopfschüttler des Wochenendes gehen. Aber das sind wir jetzt mittlerweile von Meyer gewohnt.
Bei den Frisuren, die greift langsam um sich, diese Frisur.
Ich weiß, Heller ja auch zum Beispiel.
Ja, genau.
Neustädter auch.
Neustädter und Gareth Bale hat jetzt auch irgendwie so eine Frisur in die Richtung.
Gareth Bale nehme ich aber in solchen Fragen nicht ernst.
Ich habe jetzt noch irgendjemand gesehen. Wer war das? Wer war das? Auch einer mit bisschen längeren Haaren? Der hatte auch so einen Zopf oben. War es sogar Karius? Nee. Ja, egal. Auf jeden Fall. Okay, gut.
Also wann kriegst du so eine Frisur auf?
Sehr witzig. Die gleiche Frage, weil wir haben nämlich mit Tom Ohle habe ich im La Liga-Spieltag eben über die Gareth Bale-Frisur gesprochen. Und da kam die gleiche Frage. Sehr witzig.
Das ist einfach zu offensichtlich.
Ja. Das ist naheliegend.
Ja, das wird. Aber dieses Mal habe ich nicht angefangen mit der Frisur. Und bei Bale schon.
Das war jetzt mein Ding. Wie gesagt, also die auf dem Rasen-Performance von Alex Meyer war zum Zungenschnalzen.
Christopher, dein Moment.
Ich nehme jetzt mal aus dem gleichen Spiel, wo ich jetzt Karius so gelobt habe, nehme ich jetzt mal den anderen Torhüter, Fährmann, der mit einer überragenden Parade in der, weiß nicht, wann war das, 88., 89. gegen Lechleitner, ja, noch Schalke den Sieg gerettet hat.
Niederlechner. Da gibt es auch Lechleiter, aber das...
Vorher auch schon mal ganz gut gehalten in der ersten Halbzeit gegen Clemens, oder? Der Fährmann.
Clemens, ja. Okay. Also die Torhüter waren auf jeden Fall die herausragenden Persönlichkeiten in dem Allgemeinspiel. Das muss man schon ganz klar festhalten.
Kopfschüttler des Wochenendes, Christopher.
Da nehme ich den Ballverlust von Kaderbeck, müsste es gewesen sein, in der 90. Minute beim Spiel Hoffenheim gegen Werder Bremen, als ja man so ein bisschen das Gefühl hatte als neutraler Zuschauer, dass Hoffenheim ein Stück weit mehr vom Spiel noch hat, aber ja dann einfach so sinnlos in diesen Ballverlust reinzurennen, dass Garcia dann eine Chance hat, da eigentlich einen langen Ball zu spielen, in eine unsortierte Abwehr hinein. Und dann so noch den Punkt aus den Händen zu geben, das ist für mich der Kopfschüttler des Wochenendes, weil gerade als Verteidiger in der 90. Minute muss man, glaube ich, ein bisschen umsichtiger reagieren oder agieren, besser gesagt.
Konstantin, deinen Kopfschüttler des Wochenendes.
Ich würde nicht den Elfmeter für Bayern München nehmen, sondern die Aussage von Knut Kircher im Nachhinein. Denn da hat er ja dann gemeint oder hat er dann quasi offen zugegeben, dass es eben eine Fehlentscheidung war oder das und dass er sich auf seinen Assistenten zu sehr verlassen hat. Also sprich, es war eine Fehlentscheidung, aber es war nicht mein Fehler, sondern es war der Fehler vom Assistenten Robert Kempter. Also hat er dann quasi die Schuld einfach weitergeschoben, mit dem Finger auf seinen Assistenten gezeigt, was ich in dem Zusammenhang einfach nicht gut fand, weil der Hauptschiedsrichter ist trotzdem irgendwie der Leiter sozusagen oder das Oberhaupt des Schiedsrichterteams, der, wie auch immer, der Vorstand des Schiedsrichterteams. Und als dieser trägt man dann auch einfach die Gesamtverantwortung und muss nicht unbedingt jetzt auf den Assistenten dann mit dem Finger zeigen. Ich meine, Robert Kempter, der Bruder von Michael Kempter, der durch den Amarell-Skandal ja auch bekannt wurde, aber Robert Kempter ist Jahrgang 1988, seit 2008 in der zweiten Bundesliga als Hauptschiedsrichter unter anderem tätig und eben als Assistent der ersten Liga. Knut Kircher ist Jahrgang 1969, also einer, der fast 20 Jahre älter ist, muss nicht auf seinen 20 Jahre jüngeren Kollegen dann mit dem Finger zeigen, dass der den Fehler gemacht hat und dass er am besten nicht auf ihn gehört hätte oder sowas.
Ja, ich fand grundsätzlich die Aussage, dass er gesagt hat, das war eine Fehlentscheidung, finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Ich meine,
ja, aber der Nachsatz.
Genau, stimmt.
Ja, da hat Konstantin völlig recht. Also der Nachsatz, den jetzt echt nicht gebraucht, vor allem, weil sich Kempter
Es hat auch jeder gesehen, dass der Assistent die Entscheidung quasi begünstigt hat, wenn man so möchte. Das hat natürlich jeder gesehen, aber man muss es dann nicht noch so sagen, sondern man kann einfach sagen, okay, war eine Fehlentscheidung. Ich meine, der Knut Kircher stand auf dem Feld und er war nicht so weit entfernt. Also man kann auch fragen, warum hat er sich auf seinen Assistenten verlassen?
Genau.
Hat er das nicht gesehen?
Vor allem hat er gesagt, er hat da gerade eine andere Situation beobachtet. Ich meine, das war im 16er der Zweikampf. Auf welche andere Situation schaut er da? Also schaut er da in der Mitte, ob da alles in Ordnung ist? Also ich meine, die Aussage insgesamt, schade, weil eigentlich ist es doch in Ordnung, dass sich der Schiedsrichter danach hinstellt und sagt, okay, das war ein Fehler. Man hat ja eh jeder gesehen, also warum soll er was anderes erzählen? Sie hatten die Möglichkeit, sich das nochmal anzuschauen im Fernsehen und sind dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es halt falsch war so, aber da irgendwie dann auf eine Person das abzuschieben oder mit abzuschieben, da bin ich dann schon auf jeden Fall auch bei dir, bei diesem Kopfschüttler des Wochenendes. Dankeschön. Nehmen wir die Sprachperlen auch noch mit. Ja, nehmen wir Sprachperlen auch noch mit, oder? Zum Abschluss. Habt ihr Sprachperlen dabei? Konstantin, hast du Sprachperle dabei?
Ja, ich habe eine Sprachperle, die von einem Gladbacher Spieler ist, nennen wir ihn einfach Granit X, der jetzt nach der vierten Niederlage in Folge eben gesagt hat, wir müssen uns alle den Arsch aufreißen, wieder mehr über den Kampf kommen und fußballerisch ein bisschen nachlassen. Dazu muss man sagen, das sind ja so Aussagen, die auch immer wieder getätigt werden im Abstiegskampf, wenn man dann sagt, ja, wir müssen jetzt mehr über den Kampf kommen und nicht über das Fußballerische. Man kann aber auch in die Historie schauen, es gab schon sehr, sehr viele Mannschaften, die über den Kampf kommen wollten und abgestiegen sind. Vielleicht sollte das Herr Granit X mal im Hinterkopf behalten.
Vielleicht dann doch in Zukunft ein bisschen mehr über das System kommen.
So, zum Beispiel.
Christopher?
Ja, in dem Zusammenhang nehme ich einfach mal Schmadtke, der jetzt im Kicker wohl gesagt hat, wir dürfen jetzt nicht anfangen, wilde Sau zu spielen, sondern einfach wirklich mal ein bisschen Kirche im Dorf lassen, über das System kommen, sich auf die eigenen Stärken besinnen und nicht so sehr über Kampf. Und irgendwie versuchen, das Ding jetzt mit aller Brecheisengewalt irgendwie zu lösen, dann kommen auch die Ergebnisse.
Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter zu finden unter @ramc und Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke euch beiden. Der Hinweis auf die Homepage www.checkpot.fm oder ihr hört den Vorcheck über eine Podcast-App. Da gibt es einen allgemeinen Feed mit allen Episoden, einen Fußball-Feed, nur Fußball, Sports-Feed. Wenn die NHL wieder losgeht, gibt es da was zu hören. Fußball auch immer am Anfang der Woche zu La Liga. Wie schon kurz angekündigt mit Tom Ole Mink. Eine Facebook-Seite www.facebook.de/der Vorcheck. Auf Twitter findet ihr mich unter @fetzi6. Vielen Dank an Konstantin und Christopher. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.